Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören eine Sonderausgabe des Springer Medizin Podcast zum Thema Adipositas, die wir mit freundlicher Unterstützung von der Lilly Deutschland GmbH erstellt haben. Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Aber mit dem zunehmenden Problem, der zunehmenden Häufigkeit, aber auch mit den zunehmenden therapeutischen Möglichkeiten wird in der Ärzteschaft doch heute die Adipositas wirklich als chronische Erkrankung gesehen.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern, heute zum Thema Adipositas und mit freundlicher Unterstützung von Lilly Deutschland. Wie nehmen wir Übergewicht und Adipositas eigentlich in der Ärzteschaft wahr? Ist Adipositas als chronische Erkrankung akzeptiert? Und wie können Menschen mit Übergewicht und Adipositas erfolgreich behandelt werden? Dies besprechen wir heute mit Professor Matthias Laudes aus Kiel. Professor Laudes ist Internist, Endokrinologe, Diabetologe und Ernährungsmediziner und er leitet diesen Fachbereich am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel in der Klinik für Innere Medizin 1. Guten Tag, Professor Laudes, und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, guten Tag, Herr Meissner, vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mit der Wahrnehmung von Menschen mit Adipositas an. In der Gesellschaft ist die Auffassung nach wie vor verbreitet, Adipositas sei ein selbstverschuldeter, gar selbst gewählter Zustand. Stigmatisierung und Diskriminierung gehören für die Betroffenen zum Alltag. Wissenschaftler, Endokrinologen, Fachgesellschaften, auch Gesundheitsorganisationen sprechen dagegen seit langer Zeit schon von Adipositas als einer behandlungsbedürftigen chronischen Erkrankung. Wie akzeptiert ist das nach Ihrer Wahrnehmung unter Ärztinnen und Ärzten?
Nun, Herr Meissner, ich mache seit etwa 20 Jahren Adipositas-Medizin und muss sagen, dass man schon einen Wandel feststellt. Also vor etwa 20 Jahren war doch häufig noch die Meinung, in der Tat, dass es mehr oder weniger selbstverschuldet, man hat weniger Selbstdisziplin. Aber mit dem zunehmenden Problem, der zunehmenden Häufigkeit, aber auch mit den zunehmenden therapeutischen Möglichkeiten wird in der Ärzteschaft doch heute die Adipositas wirklich als chronische Erkrankung gesehen.
Welches sind denn Ihre drei Hauptargumente gegenüber jenen, die behaupten, diese Menschen sollten einfach lernen, weniger zu essen und sich mehr bewegen?
Nun, wir wissen seit etwa 20 Jahren, dass die Adipositas einen hohen genetischen Anteil hat tatsächlich. Das hat man früher in Frage gestellt, weil man gesagt hat, es ist eine Problematik sozusagen der Neuzeit. Wir wissen aber heute, dass es eine klassische Gen-Umwelt-Interaktionsstörung ist. Und zwar muss man das tatsächlich im evolutionären Kontext sehen. Vor 100.000 Jahren war es eben so, dass es zu wenig zu essen gab, sodass, wenn sich genetische leichte Veränderungen eingestellt haben, die dazu geführt haben, dass jemand weniger schnell satt geworden ist, dann hatten diese Menschen vor 100.000 Jahren einen evolutionären Vorteil. Und das hat dazu geführt, dass sich solche minimale genetische Variationen, insbesondere in der Sättigungsregulation des Gehirns, angereichert haben und quasi dazu geführt haben, dass die ganze Menschheit, und wir wissen ja, dass im Prinzip mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung übergewichtig und adipös ist, das bedeutet, die ganze Menschheit hat als Wesen, dass man aufrecht geht, dass man keine Körperbehaarung mehr hat und dass man eben auf Reserven ist. Das ist etwas, was die Evolution als sinnvoll gehalten hat für viele Jahre. Und das Problem, und deshalb sprechen wir von einer Gen-Umwelt-Interaktion, ist eben, dass diese evolutionäre Ausstattung, die wir alle Menschen haben, nicht mehr in die aktuelle Umwelt passt, wo es eben keine Phasen gibt mit vermindertem Nahrungsangebot, wo wir Nahrungsüberfluss haben. Und deshalb bricht eben diese evolutionäre Anpassung jetzt ins Gegenteil aus. Das Zweite, was wichtig ist, es ist eine Erkrankung, die unbewusst abläuft. Diese Sättigungsregulation findet statt im sogenannten Hypothalamus. Das ist ein Gehirnareal, was unbewusst arbeitet, was Blutdruck reguliert, Körpertemperatur, Herzfrequenz, alles Dinge, die wir nicht bewusst regulieren. Und dort ist eben auch die Appetit- und Sättigungsregulation verankert. Das bedeutet, wenn wir Schulungsprogramme machen, den Patienten erzählen, was ist gesundes Essen, das wissen eigentlich alle. Der Grund ist eben, dass wir eben kein Problem des, ich sage jetzt mal, des Verstandes haben oder kein Problem des Gedächtnisses, der Großhirnrinde, sondern eben eine unbewusste Regulationsstörung sehr basaler Hirnfunktion. So, und jetzt möchte ich noch einen dritten Punkt anführen, der so ein bisschen den Ausblick letzten Endes auch gibt. Was wir wissen, neben diesen evolutionären Veränderungen, diesen genetischen Anpassungen an Phasen, Umweltregionen, wo es wenig zu essen gab, gibt es etwas, das nennen wir perinatale Programmierung. Das bedeutet, ein Kind lernt quasi im Körper der Mutter auch, wie Appetit und Sättigung im späteren Leben reguliert wird. Und was wir eben heute wissen ist, dass wenn das Körpergewicht der Mutter erhöht ist, dass das tatsächlich Veränderungen auslösen kann im kindlichen Hirn, die dazu führen können, dass eben das Kind im Erwachsenenalter ebenfalls dazu führt. Und gerade diese perinatale Programmierung zusätzlich zu diesen evolutionären Effekten führt quasi noch zu einer Potenzierung des Problems in der Zukunft.
Das hört sich komplex an, Professor Laudes. Es geht offenbar aber eben auch um Wechselwirkung zwischen verschiedenen Organen, zwischen Gehirn, Darm und Fettgewebe findet Kommunikation statt, finden Wechselwirkungen statt, auch zwischen mit anderen Organen. Und das scheint ja offenbar auch bei Menschen mit Adipositas verändert zu sein im Vergleich zu Normalgewichtigen. Habe ich da recht oder wie sieht das aus? Können Sie das nochmal erläutern?
Nun, das ist genau dieser evolutionäre Aspekt. Das Gehirn reguliert das Sättigungsempfinden. Aber das Gehirn braucht natürlich Informationen vom Rest des Körpers, insbesondere vom Magen-Darm-Trakt, weil das Gehirn ja irgendwie ein Signal braucht. Ja, es wurde etwas gegessen oder eben der Magen ist leer. Man muss eben Hungergefühl entwickeln. Und das wird eben, wie wir heute wissen, durch sehr viel neue Hormone reguliert, die in der Vergangenheit identifiziert worden sind. Da gibt es Hormone aus dem Fettgewebe, das Leptin, die dem Gehirn sagen, die Speicher sind voll, du kannst satt werden. Es gibt ein Hormon, das heißt Ghrelin, das kommt aus dem Magen. Wenn der Magen leer ist, wird es freigesetzt, sagt dem Gehirn, der Magen ist leer, du musst Hunger entwickeln. Und wir haben eben auch Hormone aus dem Dünndarm, die sogenannten Inkretin-Hormone, die ebenfalls dem Gehirn suggerieren können, es ist Speise im Dünndarm angekommen, du kannst ein Sättigungsempfinden entwickeln. Und genau da liegt eben das Problem, diese Sättigungssignale aus dem Körper kommen zum Gehirn. Aber aufgrund dieser evolutionär bedingten Veränderung reagiert das Gehirn nicht adäquat. Und das ist etwas, was wir jetzt eben zukünftig auch therapeutisch nutzen wollen.
Das ist mein Stichwort Therapie. Was bedeutet das denn für die Therapie? Was wäre oder was ist auch heute schon ein rationaler Behandlungsansatz? Und was wäre Ihrer Meinung nach eben nicht ausreichend?
Na, was wir wissen, was eben nicht ausreichend ist, ist eine reine Wissensvermittlung in irgendwelchen Schulungsprogrammen. Natürlich, und das will ich gleich vorne wegnehmen, die Lebensstilintervention ist sehr wichtig. Man braucht Wissen über gesunde Ernährung. Aber letzten Endes ist es so, dass das Problem eben in diesem Hypothalamus verankert ist, also einem Gehirnareal, was unbewusst arbeitet. Das heißt, die Vermittlung von Wissen alleine ist nicht zielführend. Nun, was wir gelernt haben aus der bariatrischen Chirurgie, die wir ja schon viele Jahre machen, ist, dass auch tatsächlich die Veränderung im Magen-Darm-Trakt, also die reine anatomische Verkleinerung beispielsweise des Magens beim Schlauchmagen, eigentlich auch nicht der entscheidende Effekt ist, sondern was auch die bariatrische Chirurgie macht, ist, sie greift ein in diesen Regelkreislauf. Sie verändert diese Hormone, die aus dem Magen-Darm-Trakt in das Gehirn gehen und behandelt damit auch die Adipositas da, wo sie wirklich ihr Problem hat, im Hypothalamus, obwohl der Chirurg eigentlich den Magen operiert. Und das ist etwas, was wir eben gelernt haben in den vergangenen Jahren, dass wir insbesondere diese Sättigungsregulation adressieren müssen, wie auch immer. Es gibt verschiedene Optionen und dass wir dann zusätzlich diese Lebensstilinterventionen durchführen können. Denn nur wenn das Gehirn nicht die ganze Zeit suggeriert, ich habe Hunger, hat der Patient überhaupt eine Chance, auch diese Lebensstilintervention gut umsetzen zu können.
Das heißt, man könnte plakativ sagen, Adipositas-Therapie heute ist, ja, dem Gehirn adäquate Informationen zukommen zu lassen?
man würde sagen, das Gehirn, sagen wir mal, die Möglichkeit zu geben, wieder adäquat zu reagieren auf diese Sättigungssignale aus dem Körper. Diese Sättigungssignale werden ja nach wie vor freigesetzt, aber das Gehirn reagiert verzögert, weil eben das Gehirn evolutionär getriggert auf Reserven essen will. Das ist eben das, was ich ursprünglich meinte. Und was wir eben heute machen müssen, ist in irgendeiner Funktion diese Sättigungsregulation zu verbessern.
Mit neueren Medikamenten zur Unterstützung der Gewichtsreduktion gelangen die Patientinnen und Patienten ja in Bereiche, die eben bislang nur von der von Ihnen erwähnten bariatrischen Chirurgie erreicht werden konnten. Wo würden Sie die medikamentöse Therapie im Vergleich zur bariatrischen Chirurgie einordnen?
Ja, da sprechen Sie eine ganz interessante Diskussion immer an. Über viele Jahre wurde immer gesagt, wer behandelt am besten, der Chirurg oder der Internist oder der Ernährungstherapeut. Für mich ist es so, die Adipositas ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, diese evolutionären Veränderungen ändern wir nicht. Die Veranlagung dazu, Sättigungsregulationsstörungen zu entwickeln und Gewicht zuzunehmen, hat der Patient ein Leben lang. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wir müssen jemanden 40 Jahre behandeln, dann tun wir es gut, wenn wir sagen, wir nutzen alle Möglichkeiten, die wir haben. Und tatsächlich ist es so, wir haben Patienten, die reagieren sehr gut auf eine lebensliche Intervention. Dann läuft das ein paar Jahre, dann läuft es vielleicht nicht mehr so gut, dann muss man vielleicht Medikamente einsetzen. Bei anderen, die sind so stark übergewichtig, dass man sie operiert, aber auch Leute, die operiert werden, nehmen im Verlauf gegebenenfalls wieder zu, brauchen dann vielleicht doch wieder eine lebensliche Intervention oder ein Medikament. Ich würde sagen, dass wir diese Dinge nicht konträr sehen sollen, sondern additiv, dass wir pharmakologische, chirurgische und verhaltenstherapeutische Aspekte haben, die wir in unterschiedlichen Phasen des Wesens dieser chronischen Erkrankung nutzen können und so eben in der Kombination den Patienten über viele Jahre betreuen können.
Sie haben jetzt auch gerade nochmal klar gemacht, dass eine chronische Erkrankung ist, und das bedeutet ja auch, dass man letztlich lebenslang wie auch immer behandeln muss. Können Sie das nochmal vertiefen, bitte?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja im Moment in der Diskussion. Wir haben ja dieses böse Wort des Jojo-Effektes. Und ich habe tatsächlich noch nie in meiner klinischen Laufbahn gehört, dass wenn jemand einen Blutdruck hat, er nimmt eine Blutdrucktablette und setzt sie ab und der Blutdruck steigt wieder, dass man dann von einem Jojo-Effekt des Blutdrucks gesprochen hat. Das macht kein Mensch. Da ist es völlig akzeptiert. Der Blutdruck ist eine chronische Erkrankung. Man muss, wenn man Blutdrucktabletten beginnt, die auch lebenslang nehmen. Und so muss man das letzten Endes auch bei der Adipositas sehen. Die Adipositas, dieser Jojo-Effekt resultiert eigentlich aus der Idee, dass es eine Erkrankung ist, die für uns behandelbar ist, dass wir irgendwas machen und dann ist die Sache aus der Welt. Und das ist auch etwas, was wir ganz frühzeitig beim Beginn der Betreuung unserer Patienten, den Patienten vermitteln müssen. Das ist eben nicht so. Das eigentliche Problem, diese Veranlagung, die ist genetisch fixiert durch die Evolution. Und solange wir keine Gentherapie machen, können wir keine ursächliche Therapie dieser Sättigungsregulationsstörung durchführen. Und deshalb müssen wir die Patienten langfristig, chronisch, dauerhaft behandeln.
Gentherapie hört sich schon so ein bisschen nach Ausblick an. Vielleicht zum Schluss, Professor Laudes, wo stehen wir heute bei der Adipositas-Therapie und wie, denken Sie, wird sich vielleicht auch Ihr ganz persönlicher, praktischer Alltag in den nächsten Jahren verändern?
Nun, ich glaube, wir haben im Moment die Situation, dass wir viele therapeutische Möglichkeiten haben. Das hatte ich schon gesagt, sowohl chirurgische, pharmakologische als auch lebensstilinterventionstherapeutische Möglichkeiten. Und ich glaube, die Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, das jetzt in Versorgungskonzepte zu integrieren, damit man die Möglichkeiten, die man hat, auch mit unseren Patienten optimal nutzen kann. Da gibt es verschiedene Bestrebungen, sogenannte DMP-Programme. Da gehört sicherlich auch dazu, dass einzelne Medikamente in Zukunft auch finanziert werden müssten. Bei den bariatrischen Chirurgien hatten wir eine ähnliche Entwicklung. Das war am Anfang auch schwieriger, da eine Kostenzusage zu bekommen. Das ist einfacher geworden. Das heißt, ich glaube, dass es gar nicht so ist, dass wir jetzt groß eine pharmakologische, chirurgische oder was immer Intervention brauchen, sondern wir müssen jetzt das, was wir jetzt aktuell sehr effektiv haben, sozusagen in den klinischen Alltag bringen. Und das wird, glaube ich, die Hauptaufgabe sein für die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Und weil ich Sie auch nach Ihrem persönlichen Arbeitsumfeld gefragt habe, denken Sie, Ihr persönlicher Arbeitsalltag wird sich in den nächsten, sagen wir, 5 Jahren verändern?
Nun, Mit Sicherheit. Wir werden natürlich mehr Patienten betreuen können. Im Moment ist es so, wir sind an den Unikliniken häufig auf ein BMI über 40 letzten Endes festgelegt, weil das ja die Patienten sind, die auch in den vergangenen Jahren dann wegen bariatrischer Operationen kamen. Mit letzten Endes der Option, jetzt effektiver, medikamentös und lebensstiltherapeutisch zu arbeiten, wird man sicherlich auch, sagen wir mal, in diese BMI-Bereiche 30 bis 40 letzten Endes zusätzlich Patienten eben betreuen können. Da ist das Therapieangebot jetzt ein ganz anderes. Also dass sicherlich die Strukturen, die man braucht und auch die Patientenströme in Zukunft wesentlich größer werden werden.
Adipositas ist keine Sache der Willenskraft, sondern eine chronische Krankheit. Dies ist wichtig, um rational, evidenzbasiert und multimodal behandeln zu können. Das hat uns heute Professor Matthias Laudes aus Kiel erklärt. Herzlichen Dank für diese Informationen und für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim Springer Medizin Podcast.
Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung der Lilly Deutschland GmbH produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.